Einen gesegneten guten Morgen. Ich möchte mich mal vorab ganz, ganz herzlich für all die Glückwünsche, Nachrichten, auch zu meinem Geburtstag bedanken. Das waren so viele, so zahlreich. Ich habe schon begonnen, sie zu beantworten, aber ich schreibe nicht einfach nur Danke. Das ist eine ganz individuelle Nachricht, die ich dann jedem auch antworte. Hab noch ein ganz bisschen Geduld mit mir, das braucht noch ein wenig. Ein paar haben schon eine Nachricht, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich sie nicht schon gesehen habe und mich nicht schon drüber gefreut habe. Pfingsten, was für ein Tag. Aber nur recht wenige können in Deutschland irgendetwas damit anfangen und verbinden. Und das, obwohl unser Glaubensleben, sprich Jesus nachzufolgen, ohne Pfingsten gar nicht möglich wäre. Heute wollen wir uns gemeinsam ansehen, was an diesem heilsgeschichtlich so wichtigen Tag geschehen ist. Doch zuvor möchte ich gerne mit uns beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, sondern du hast uns deinen Tröster geschenkt, den Heiligen Geist. Danke, dass jeder den Heiligen Geist im Herzen haben darf. Danke, dass der Heilige Geist lebendig ist und wirkt. Und wir möchten bitten, Herr, dass du jetzt auch in unserem Kreise ganz, ganz mächtig wirkst, unsere Herzen anrührst und veränderst, zu uns sprichst und tief in unser Herz reinredest, dass wir nicht nur vom Kopf her verstehen, sondern vom Herzen her auch annehmen. Hilf du uns. Dank dir für deine Gnade. Danke, Herr, dass du auch in meiner Schwachheit mächtig wirken kannst und das mit Vorliebe tust. Und so gebe ich dir das Wenige und bitte, wirk du mit deinem Heiligen Geist. Herr, zeig du mir die Worte, die du auf dem Herzen hast. Amen. Ja, wir wollen nun gemeinsam auf den Predigttext zu Pfingsten hören. Denn es ist ein relativ langer Predigttext und ich habe euch eine szenische Lesung dazu mitgebracht. Lasst euch doch mal gerne ein, schließt gerne die Augen. Wir hören aus Apostelgeschichte 2 die Verse 1 bis 21.
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen:
Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa?
Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden.
Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen:
Was will das werden?
Andere aber hatten ihren Spott und sprachen:
Sie sind voll von süßem Wein.
Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen:
Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.
Ja, das ist unser heutiger Predigttext. Und der ist ganz schön gehaltvoll. Und natürlich ist die Zeit ein wenig beschränkt. Und wenn so ein Predigttext voller Schätze ist, dann müssen wir uns trotzdem auf einige Punkte konzentrieren. Daher möchte ich die Predigt "Der Geist, der die Welt verändert, Pfingsten in Aktion" gerne in drei Punkte untergliedern. Erstens, der transformative Drang des Geistes. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 6. Zweitens, die abholende Sprache des Geistes. Apostelgeschichte 2, die Verse 7 bis 13. Und drittens, die überzeugende Verkündigung des Geistes. Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 21. Da fangen wir gleich an mit dem ersten Punkt. Der transformative Drang des Geistes. Die Juden und die, die sich zum Judentum bekehrt haben, feiern das Wochenfest, zu welchem sie die Erstlinge ihrer Ernte in Jerusalem opfern. Man kann sagen, das ist so eine Art Erntedankfest, was sie zu Pfingsten feiern. Auch die 11 Jünger und einige mehr treue Begleiter Jesu sind in der Stadt. Sie beten miteinander, aber aus Angst. Ihnen könnte irgendwie Schlimmeres zustoßen und passieren, tun sie das versteckt. Nicht im Tempel, nicht auf der Straße, sondern in einem Obergemach. Wir würden so sagen, in einem ausgebauten Dachboden. Und auf einmal nehmen sie ein starkes Brausen wahr. So krass, als würde so ein heftiger Wind durchs Haus pfeifen und dieses auch für sich einnehmen. Was interessant ist, wenn wir hier von Wind lesen, dass im Hebräischen wie im Griechischen das Wort Wind mit dem Wort Geist sprachlich verwandte Begriffe sind. Ja, es pfeift ein Wind durchs Haus. Kurze Zeit später lesen wir direkt vom Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist übernimmt die Initiative. Aber es bleibt nicht bei diesem Brausen. Plötzlich haben alle so etwas wie eine Feuerflamme über ihren Kopf. Ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist nur vielleicht eine Anregung. Wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, wie das war. Aber wir lesen, im gleichen Moment wurden sie alle, da wurden keine Ausnahmen gemacht, alle, die Jesus nachgefolgt sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie haben diese brennenden Feuerflammen über ihren Häuptern. Mit diesen Feuerflammen, das erinnert mich ein wenig auch an den brennenden Dornbusch, dem Mose einst begegnet ist. In beiden Fällen ist Gott unmittelbar präsent. Schließlich ist auch das Feuer bzw. die Feuerflammen ein Symbol für Gottes Gegenwart und sein Wirken. Und in beiden Fällen schafft er sich ein heiliges Volk. Einmal zu Mose, sein auserwähltes Volk Israel, das er aus Ägyptenland befreit. Und im anderen, im heutigen Fall, sein heiliges Volk, das Volk der Erlösten, die jetzt alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Die haben sich vor kurzem noch versteckt und im Geheimen gebetet. Die sind jetzt gar nicht wiederzuerkennen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist sind sie jetzt auf der Straße, mitten in Jerusalem und loben und preisen Gott. Und das laut und öffentlich. Sie haben keine Angst mehr, ins Gefängnis gesteckt zu werden oder gar schlimmer misshandelt zu werden. Sie fürchten nicht mehr um ihr Leben. Nein, völlig losgelöst, befreit und in großer Vollmacht beten sie Gott an. Wünschst du dir auch für dich auch so eine Freiheit, so ein Zurücklassen der Menschenfurcht, so ein missionarisches Wirken? Ist doch oft, was uns beschwert und zurückhält. Ja, was könnte der, was könnte die denken? Wie könnte sich das im Miteinander auswirken, wenn ich mich da jetzt zu Jesus Christus bekenne? Bin ich da noch so angesehen? Muss ich mir nicht ganz schön viel Spott gefallen lassen? Nein, wenn wir voll des Heiligen Geistes sind, dann spielt das keine Rolle mehr. Dann ist da keine Menschenfurcht mehr. Stattdessen eine allumfassende Ehrfurcht vor dem Herrn. Und das dann noch in fremden Sprachen. Galiläische Fischer verkünden Gottes große Taten in ihnen unbekannten Sprachen. Wie wir gerade auch gehört haben, lebten in Jerusalem Juden aus allen Nationen. Ja, es wurden sogar die verschiedenen Regionen aufgezählt. Ja, das waren oftmals auch, wie wir gehört haben, ganz besonders fromme Juden, die in Jerusalem auch auf die Wiederkunft des Messias gewartet haben. Sie wussten, dass er da kommen soll. Ja, sie haben ihn ja einmal schon verpasst, aber sie sind da noch wartend. Und die nehmen dieses mächtige Brausen wahr, kommen zusammen und können nicht fassen, dass diese einfachen Jünger Gottes große Taten in ihrer eigenen Muttersprache verkünden. Und zwar zur gleichen Zeit die Jünger in verschiedensten Sprachen. Sie können sie verstehen. Vielleicht mit einer Sprache, die sie auch lange nicht mehr gesprochen haben, dort in Jerusalem. Das ist kein ekstatisches und damit irgendwie unverständliches Stammeln. Nein, die Jünger sprechen erfüllt vom Heiligen Geist auf einmal die unterschiedlichsten Sprachen. Das hat sich natürlich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Ganz schnell hat sich um die Jünger eine riesige Volksmenge versammelt. Die Jünger, die bisher sich nicht vor die Tür gewagt haben, gehen erfüllt und gedrängt vom Heiligen Geist raus und beginnen Menschen aus allen Völkern zu evangelisieren und damit dem Missionsauftrag nachzugehen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht großartig? Also was für eine Veränderung von 0 auf 100. Die Ausgießung des Heiligen Geistes macht aus einem mutlosen Häuflein von Christen freudige Bekenner und Missionare und ja, letztendlich gar sich hingebende Märtyrer. Und alle bis auf Johannes sind im Glauben und für den Glauben den Märtyrertod gestorben. Und eins wird klar, wir müssen uns auch vom Heiligen Geist verändern und gebrauchen lassen, um eben auch vollmächtig unserem Missionsauftrag nachgehen zu können. Das können wir nicht aus uns heraus. Auch nicht mit Anstrengung, auch nicht mit guten rhetorischen Stilmitteln und Worten. Nein, wir brauchen genauso das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Die abholende Sprache des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, 7 bis 13, unser zweiter Punkt. Ja, es passiert etwas ganz Großes. diese Juden oder zum Judentum Bekehrten aus allen Nationen sind über alle Maßen erstaunt, überwältigt und, wie es im Text heißt, auch entsetzt. Denn die Jünger proklamieren Gottes große Taten, nicht nur vollmundig und vollmächtig in ihrer Muttersprache Aramäisch, was für die ängstlichen Jünger auch schon ein Wunder gewesen wäre. Und auch nicht in der Handelssprache Koine Griechisch, das wie das Englisch heute im Mittelmeerraum von den allermeisten verstanden worden ist und auch gesprochen werden konnte. Nein, sie verkündigen das Evangelium in ihrer Muttersprache, in ihren Muttersprachen. Was könnte einen besser abholen als die eigene Muttersprache? Ist unsere Muttersprache nicht unsere Herzenssprache, in der wir die innigsten und uns wichtigsten Dinge zum Ausdruck bringen? Und hier hören Sie, was Jesus in seiner unbeschreiblich großen Liebe für Sie getan hat und wie er freiwillig für die Rettung der ganzen Welt sogar sein Leben am Kreuz von Golgatha dahingegeben hat. Ja, dieses erste Pfingsten ist unter anderem die Geburtsstunde und Gründungsstunde der christlichen Mission. Denn wie kann der Heilige Geist klarer zum Ausdruck bringen, dass Jesu Heilsgeschenk nicht nur dem Volk Israel, sondern den Menschen aller Nationen gilt? Als so, dass Gottes große Heilstaten in allen Sprachen verkündigt werden. Wie heute auch auf Deutsch. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, das ist der Heilige Geist, der dafür gesorgt hat, dass das Evangelium sich verbreitet, dass es rennt, sich auf dem Erdball verbreitet, ausbreitet und alle Menschen und Nationen erreicht, auch in ihren Muttersprachen. Ja, und deshalb, durch das Wirken des Heiligen Geistes, wurden auch wir erreicht. Hatten wir auch die Chance, das Evangelium zu hören, es zu verstehen und es mit Hilfe des Heiligen Geistes anzunehmen. Und somit ist jeder, der das getan hat, zweifelsohne gerettet. Und auch unsere Gemeinde hier vor Ort setzt sich aus Erretteten zusammen, von Jesus Begnadigten, die der Heilige Geist im Herzen berührt und verändert hat. Jesus hat bei seiner Rettungstat, als er stellvertretend für die Schuld der Menschen gestorben ist, er hat da an dich gedacht und an mich. Er hat an uns alle gedacht. So groß ist Gottes Rettungsplan. Ja, und er spricht heute noch. Gewirkt vom Heiligen Geist. Da vermag er dich auch heute in deiner Muttersprache anzusprechen. Ja, aber allein in der Muttersprache angesprochen zu werden, reicht wohl nicht. Auch die Menschenmenge in Jerusalem ist total überfordert und weiß nicht, was zu tun ist. Deshalb fragt sie sich in Vers 12, was mag dies wohl sein? Sie brauchen eine Auslegung bzw. eine Erklärung bezüglich dessen, was gerade hier passiert ist. Und einige von ihnen wollen schon von vornherein Gottes Wirken verneinen, indem sie dieses unglaubliche Wunder ungeprüft dem Alkoholrausch zuschreiben. Ja, sie sind voll süßlichen Weins. Das Evangelium trifft auf unterschiedlichste Menschen. Manche oder hier in dem Fall recht viele mit offenen Herzen, aber es waren auch nicht alle so ganz offen. Manche haben es erstmal komplett weggeschoben, obwohl sowas in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie passiert ist. Ein wirklich bis dato einmaliges, ein unglaublich großartiges Wunder. Drittens, die überzeugende Verkündigung des Geistes. Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 21. Ja, der Geist wirkt. Und eigentlich so gut wie immer schon vor Beginn eines Dienstes. Der Apostel Lukas macht das in seinen beiden Büchern, sprich in dem von ihm verfassten Evangelium und auch in der Apostelgeschichte sehr deutlich. Da finden wir bemerkenswerten Parallelen. Noch vor Jesu Wirken kommt der Heilige Geist bei der Taufe sichtbar auf ihn. Ja, Jesus beginnt seinen Dienst voll Heiligen Geistes. Lukas 4, Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück, da wo er getauft wurde, und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Auch die Jünger sind schon vor Beginn ihres Dienstes mit dem Heiligen Geist erfüllt, wie wir es in Vers 4 gelesen haben. Und voll des Heiligen Geistes ergreift Paulus das Wort, um der überforderten Menge Gottes Heilswirken zu erklären, es ihr greifbar zu machen. Ja, wir sehen, dazu reichen die Wunder nicht. Denn aus Römer 10, Vers 17 wissen wir, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Deshalb wollen wir uns nicht zu sehr nach Wunder sehnen, als ob damit bereits die Lebensentscheidung getroffen würde. Ja, Wunder begleiten Jesu Wirken ständig. Ja, Jesus hat auch immer wieder Menschen vor Augen geführt, wie mächtig er ist. Es war auch immer wieder mal eine Ermutigung, so ein Wunder. Aber wir sehen auch, Wunder sind nicht gleichbedeutend mit Lebensentscheidungen für Jesus Christus. Das Wichtigste ist nämlich, dass mit Hilfe des Heiligen Geistes das Wort Gottes in unser Herz dringt und dort angenommen wird. Das ist das größte Anliegen des Heiligen Geistes. Da wirkt er mit. Und wenn jemand sein Leben Jesus übergibt, dann ist das das größte Wunder überhaupt. Aber es bedarf auch eines Ja des jeweiligen Menschen. Es bedarf der Zustimmung, dass man das auch möchte. Und wie ich schon sagte, es gab auch einige, die haben darüber gespottet, die waren da von Anfang an nicht offen dafür. Ich hoffe, dass sie so im Verlauf der Predigt, ja, als Petrus dann zur Pfingstpredigt ansetzt, dass sie doch das Wirken des Heiligen Geistes in ihren Herzen zugelassen haben und sich dann noch bekehrt haben. Das ist durchaus möglich. Ob es alle waren, ist fraglich, aber durchaus möglich, dass es einige mehr waren. Ja, Petrus geht nur ganz kurz auf die Spötter ein, in Vers 16. Und das macht er ganz trocken, ganz sachlich. Er verweist einfach auf die Uhrzeit. Die dritte Stunde am Tag. Ja, das verstehen wir nicht. Bei den Juden beginnt der Tag mit Sonnenaufgang. Um 6 Uhr begann der Tag. Und dann wissen wir, in der dritten Stunde, da sind wir dann ja, um 9 Uhr herum. Ja, also dass jetzt die Menschen dort, die jetzt in fremden, aber gut zu verstehenden Sprachen Jesu Taten, Gottes große Taten verkündigt haben, dass dass sie das um 9 Uhr morgens im Vollrausch gemacht haben, das kann Petrus direkt von der Hand weisen. Das ist mehr als nur unwahrscheinlich. Ja, um 9 Uhr morgens, da hat man, wenn dann mit den Folgen des Vollrauschs zu kämpfen, mit dem Kater. Man ist nicht mehr im Vollrausch. Kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ja, und jetzt wendet sich Petrus denen zu, die erschüttert und ratlos fragen, was will das sein? Ihnen gibt er klare und bestimmte Antworten. Das ist es, nämlich das, was gesagt ist durch den Propheten Joel in Joel 3, die Verse 1 bis 5. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in den Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und das soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Petrus verweist hier auf den Propheten Joel, der das hunderte von Jahren zuvor geweissagt hat. Man kann sagen, jahrhundertealte Weissagung erfüllt sich hier vor den Augen der gesamten Menge. Historisch, heilsgeschichtlich, absolut relevant, all das erleben sie, da werden sie Augenzeugen. Und wir wissen auch, mit Ausgießung des Heiligen Geistes, dadurch, dass der Heilige Geist jetzt Raum nimmt im Herzen eines jeden Christen, haben wir unbeschränkten Zugang zu unserem Herrn und Gott. Bei Jesu Tod ist schon der Vorhang von oben an bis unten ausgerissen, der Vorhang zwischen Heiligen und Allerheiligsten. Wir können direkt im Gebet zu unserem Gott beten. Ja, der dreieinige Gott, er hört uns. Wir brauchen keine Priester, die das für uns tun. Wir können direkt um Vergebung bitten. Wir können direkt um Führung bitten. Wir erleben auch immer wieder, auch in unseren Zeiten, dass Gott uns Eindrücke schenkt. Ja, wir müssen sie alle prüfen am Wort Gottes. Das ist ganz wichtig und absolut notwendig. Aber Gott spricht heute noch. Durch seinen Heiligen Geist, durch das Wort, aber auch manchmal durch Träume oder Visionen. Und ja, dadurch, dass der Heilige Geist in jedem von uns Christen jetzt lebt, dadurch sind wir auch alle im Geist verbunden. Dadurch sind wir auch erst lebendig gemacht. Ja, wir sind neue Kreaturen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und weil wir auch mit dem Geist verbunden sind, sind wir auch eine Gemeinde, eine Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft im Geist. Und im Gemeindezeitalter sind wir auch in der Endzeit. Ja, und hier führt Joel, der Prophet, aus, was in dieser letzten Zeit, in der Endzeit alles noch passieren wird. Er prophezeit Wunder am Himmel und Zeichen auf der Erde. Wenn wir lesen, Blut und Feuer und Rauchdampf, dann ist das wahrscheinlich ein Ausdruck für große Kriege, die auch in der Endzeit geschehen. Ja, und dann auch die letzten Züge, auch wie tatsächlich Gott die Welt zusammenrollen wird. Ja? Also wie Gott die Welt richten wird, sogar dass der Mond im Blut verwandelt werden, dass wirklich ja, auch große Naturkatastrophen passieren werden. Und manches erleben wir doch schon in unserer heutigen Zeit. Ja, aber weil wir sehen, schon in Apostelgeschichte 2 ist das offenbart und bricht mit dem Gemeindezeitalter auch die Endzeit an, wissen wir, die Endzeit ist lang und inhaltsreich. Und noch einige Dinge, die prophezeit, die uns vorhergesagt sind, die stehen noch aus. Bis dann der Tag des Herrn, der Tag des jüngsten Gerichts kommt. Aber wie wunderbar ist das auch, dass es Rettung an diesem Tag des Herrn gibt. Ja, der Tag des Herrn wird im Alten Testament oft als der schreckliche, große Tag beschrieben, wo Gott Gericht halten wird. Er wird oft als ein Tag beschrieben, wo Leute, die sich von ihm abgewandt haben und die Böses getan haben, von dem sie sich fürchten und wo sie sich verkriechen. Aber das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen keine Angst vor dem haben. Wir brauchen uns da nicht zu sorgen. Denn Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha für all unsere Fehltritte, für all unsere Schuld bezahlt. Er hat sein eigenes heiliges Leben für uns dahingegeben, hat stellvertretend für uns bezahlt, hat alles beglichen. Wir dürfen in der Gerechtigkeit Jesu Christi vor Gott stehen, denn die hat er uns wie ein Mantel umgelegt, so wir sagen, Jesus Christus, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Verfehlungen. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Und danke, dass du mich gerecht gesprochen hast. Danke, dass ich in deiner Gerechtigkeit leben darf. Und was ihr jetzt schon hört, ist, Rettung gibt es für all die, wie wir auch schon in der Prophezeiung des Joel gelesen haben, für all die, die den Namen des Herrn anrufen. Vers 21. Die werden gerettet. Und das ist ganz gleich, welchen kulturellen Hintergrund wir da haben, aus welchem Volk wir stammen. Das gilt allen Menschen, aller Nationen. So heißt es auch in Römer 10, die Verse 12 bis 13. Ob jemand Jude oder Nichtjude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn, ich sage das Herrn Jesus Christus, anruft, wird gerettet werden. Das ist ein Versprechen, das ist eine Garantie, das hat der Heilige Geist dem Apostel Paulus derart klar gemacht, dass wir es hier als ganz feste Zusage ans Herz bekommen. Und liebe Geschwister, ich möchte euch sagen, für mich ist das wahre Pfingstwunder, dass die Juden da, die da aus allen Nationen, aus allen Erdteilen kamen und alle unterschiedliche Muttersprachen hatten, dass sie alle das Evangelium verstehen, also hören, verstehen, und mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass sie dieses Evangelium auch annehmen konnten, dass sie Jesus Christus annehmen konnten. Ich habe es schon vorher in der Predigt gesagt, das größte Wunder ist, wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut. Das ist das größte Wunder. Und das hat sich nach dieser vom Heiligen Geist geführten Pfingstpredigt des Apostel Petrus mannigfaltig, also in ganz großem Stil verwirklicht, In Vers 41, Apostelgeschichte 2,41 lesen wir, dass 3000 das Wort annahmen, also das Evangelium, die gute Nachricht angenommen haben und sich taufen gelassen haben. 3000, also das ist etwa 6-mal Heereshagen in meinem Dorf, auf einmal. So groß ist Gottes Gnade und Liebe und so lang und stark ist sein Rettungsarm. Ja, und das fing an mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Inmitten all dieser Menschen unterschiedlicher Sprachen und Kulturen, trotz der Sprachverschiedenheit, hat er einmütiges Hören, Verstehen und Annehmen des Lobpreises Gottes geschenkt. Ja? Die Jünger haben bezeugt und dieses Zeugnis wurde angenommen. Und das ist das Schöne, dass wir gar nichts Neues kreieren müssen, dass wir gar nicht irgendwas auf den Boden stampfen brauchen. Nein, der Heilige Geist lebt in jedem, der sein Leben Jesus übergeben hat. Und da möchte ich dich ermutigen, dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum zu geben. Auch zum Heiligen Geist zu beten und ihn immer wieder in den Tag einzuladen. Wirke du, offenbar du mir, wie ich heute Jesus groß machen kann. Zeig du mir den Weg, auf den ich gehen soll. Zeig mir Situationen, wo ich ja von Jesus Christus zeugen darf und kann. Ich weiß, du gibst mir die Worte, die richtigen Worte zur rechten Zeit. Ich vertraue auf dich, Heiliger Geist. Du wirst es machen, nicht ich. Du durch mich. So wird es geschehen. Und dass wir ihn einladen und dass wir lernen, dem Heiligen Geist immer etwas mehr zu vertrauen. Das haben die Jünger auch in all ihren Missionstätigkeiten dann nach Pfingsten. Ja. Die kamen zum Teil bis nach Indien und haben ja, das Evangelium verkündigt. Nicht aufgrund ihrer eigenen Stärke. Sie waren ein jämmerlicher Haufen. Ja, sie waren gläubig, aber sie waren nicht in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in dir, lebt in mir. Wollen wir ihm Raum geben, dass er auch vollmächtig in unserem Leben wirkt. Dass wir auch immer etwas größere Schritte machen können. Nicht aus eigener Kraft, aber aufgrund der Kraft des Heiligen Geistes. Gottes Gnade. Ich möchte die drei Punkte uns noch einmal vor Augen führen. Der Geist, der die Welt verändert. Pfingsten in Aktion. Erstens. Der transformative Geist, der transformative Drang des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist hat den Drang, uns zu verändern. Zweitens, die abholende Sprache des Geistes. Der Heilige Geist weiß uns abzuholen, da wo wir sind. Mit der Sprache, mit der wir, die wir verstehen, die uns zu Herzen geht. Und drittens, die überzeugende Verkündigung des Heiligen Geistes. In der Predigt, in Andachten, wollen wir nicht uns auf unsere rhetorischen Mittel und Fähigkeiten und auf all das, was wir vielleicht in schöne Worte kleiden könnten, verlassen. Nein, wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben. Wir möchten ihn immer bitten, dass er durch uns spricht, denn er wirkt Wunder, denn er berührt und verändert Herzen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen. Du bist großartig. Was du am Kreuz von Golgatha gewirkt hast, in lauter Liebe zu uns, das können wir nie vollends hier auf Erden begreifen. Herr, ich freue mich auf dem Himmel, wenn wir das noch tiefer und noch mehr verstehen. Ich danke dir für das Wirken des Heiligen Geistes auch in unserem Leben. Herr, der Heilige Geist ist manchmal für uns nicht so greifbar. Wir sind da manchmal ein bisschen zurückhaltend. Hilf du uns. Irgendwie Bedenken, Sorgen, Ängste abzulegen. Herr, dass wir in eine Freiheit hineinkommen, Herr, die der Geist uns schenkt. Herr, wo wir ja, vollmächtig dich bezeugen dürfen. Herr, wie wir sehen dürfen, wie du wirkst und mit deinem Heiligen Geist Unmögliches möglich machst. Hab Dank für deine Gnade. Amen.